Radio SRF.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Simon Hullige. Eine dosierte Vergeltung nach dem iranischen Angriff auf Militärstützpunkte in Irak. Die Frage nach Washington. Wie reagiert Donald Trump? Eine politische Frage. Kauft die Schweiz Kampfjets aus den USA oder aus Europa? Dann investieren in neue Gaspipelines. Das sei ein Fehler.
Im Zuge des Klimaschutzes ist lange bekannt, dass sich eben weder fossile Kraftwerke noch eben solche Pipelines dauerhaft lohnen,
sagt die Energieexpertin am Tag der Eröffnung der Pipeline Turkstream. Und bis zum Ende auf der Weide grasen.
Bis zum letzten Bissen ahnt er nichts, was mit ihm geschehen wird. Er fällt tot um, die Seele steigt auf. Und so sieht ein würdevoller Tod für meine Nutztiere aus.
Erzählte Biobauer. Diese Form der Tötung auf der Weide soll künftig allen Bauern ermöglicht werden. Echo der Zeit. Iran hat Vergeltung angedroht. In der Nacht auf heute wurde diese in Tat umgesetzt. Iranische Raketen wurden auf 2 Militärstützpunkte in Irak abgefeuert. Stützpunkte, auf denen nebst irakischen auch US-Truppen stationiert waren. Bis jetzt wurden keine Toten gemeldet. Es sei darum gegangen, den USA eine Ohrfeige auszuteilen, sagte die iranische Führung heute. Eine aus ihrer Sicht legitime Antwort auf die gezielte Tötung von General Soleimani durch die USA. Gleichzeitig warnte die iranische Führung, sie könne auch anders, wenn die USA erneut mit Gewalt antworteten. Die Frage ist also, wie werden die USA antworten? Präsident Donald Trump trat vor rund einer halben Stunde vor die Medien. Isabel Jacobi in Washington, Sie haben ihm zugehört. Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, dass die US-Amerikaner glücklich und dankbar sein können an diesem Tag. Es habe keine Todesopfer gegeben, weder Amerikaner noch Iraker seien ums Leben gekommen. Er betonte, dass die USA einen gefährlichen Terroristen beseitigt hätten und er zeigte sich offen, mit Iran einen Deal zu machen. Allerdings müsste Iran sein Verhalten in der Region grundlegend ändern. Er kündigte zwar im selben Atemzug neue Sanktionen an, aber die Zeichen stehen auf Deeskalation, wenigstens was einen möglichen militärischen Konflikt angeht.
Und warum diese Antwort? Was ist die Logik dahinter?
Der Kernsatz von Präsident Trump heute lautete, es scheint, als ob die Iraner sich zurückhalten würden. In Washington herrscht die Überzeugung, dass die Iraner bewusst daneben gezielt haben, also sicher gingen, dass keine US-Soldaten getroffen wurden, dass es keine Todesopfer gegeben hat. Ist der entscheidende Punkt in der Logik von Washington. Man muss auch sehen, wie risikoreich die USA gehandelt haben. Es hätte sehr leicht zum blutigen Konflikt kommen können, wäre der gestrige Raketenangriff nicht vergleichsweise glimpflich gewesen. Die USA zeigten sich bereit, massiv zurückzuschlagen und Iran nimmt diese Warnung offenbar ernst. Nun gibt es eine Möglichkeit, den Konflikt zu entschärfen, denn beide Seiten sind nicht an einem offenen Krieg interessiert.
Es gibt Meldungen heute, wonach Iran den Angriff auf die Militärstützpunkte ankündigte und diese geräumt werden konnten, bevor die Raketen einschlugen. Wissen Sie etwas dazu?
Nun, die irakische Regierung hat ja bestätigt, dass sie von Teheran vorgängig gewarnt wurde und die Iraker gaben diese Information offenbar an die US-Armee weiter. Außerdem wussten die USA, dass Teheran Raketen abgefeuert hat. Sie haben die Technologie dazu und konnten berechnen, wo und wann die Raketen einschlagen würden. Man kann also davon ausgehen, dass die Truppen auf der Al-Assad-Flugbasis alarmiert waren. Und Präsident Trump hat das soeben auch bestätigt.
Donald Trump verkauft die jetzige Situation als Sieg. Ist es das auch?
Nun, in seiner Sicht ja. Die USA haben einen wichtigen iranischen Player eliminiert. General Soleimani ist tot und Irans Vergeltungsschlag darauf ist verhältnismäßig glimpflich ausgefallen. Die USA haben auf Risiko gesetzt, als sie Soleimani töteten und gewonnen. So empfindet man das in Washington. Man sieht sich in einer gestärkten Position, um Iran in der Region gegenüberzutreten. Die Taktik confront and contain, konfrontieren und gleichzeitig gleichzeitig die Kontrolle zu behalten. Diese Taktik, diese Rechnung scheint Stand heute aufzugehen. Ob es tatsächlich nun zu Verhandlungen kommen wird, was die längerfristige Strategie der USA ist, das sind andere Fragen.
Ja, schauen wir noch in die Zukunft. Ist dieser Konflikt mit Iran vorerst gebannt? Was denken Sie?
Die Gefahr eines direkten heißen Krieges scheint vorerst gebannt, aber das heißt nicht, dass die Krise vorüber ist. Iran kann leicht zurückkehren zu seiner unterschwelligen Taktik der kleineren Schläge durch Milizen etwa außerhalb Irans, und US-Personen könnten sterben, und dann ist die Frage wiederum, wie die USA reagieren werden. Außerdem ist die Frage offen, was die Präsenz von US-Truppen im Irak betrifft. Das politische Ziel von Iran ist es ja, dass die USA die Region verlassen. Präsident Trump forderte interessanterweise in seiner Ansprache die NATO auf, sich stärker in der Region zu beteiligen, und sagte, die USA seien nicht mehr abhängig von Öl aus dem Nahen Osten. Und die Frage ist nun, wie ernst er das meint, ob es da allenfalls gemeinsamen Boden gäbe, ob es zu Verhandlungen zwischen Washington und Teheran kommen kann, zu einer wirklichen Entspannung. Ich würde sagen, das ist noch ein langer Weg, einen heißen Krieg zu verhindern. Das ist noch lange keine Entspannung.
Direkt aus Washington, USA-Korrespondentin Isabel Jacobi. Und jetzt die Nachrichten mit Annick Wangle. Nahe der iranischen Hauptstadt Teheran ist heute ein ukrainisches Flugzeug abgestürzt.
Bei dem Flugzeugabsturz am frühen Morgen sind 176 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die betroffene ukrainische Fluggesellschaft Ukraine International Airlines mit. Weshalb die Maschine abstürzte, ist unklar. Das iranische Staatsfernsehen sprach von technischen Defekten. Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums stammten die Opfer aus 7 Ländern, die meisten aus Iran und Kanada. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau sprach den Angehörigen der 63 Verstorbenen aus Kanada sein Beileid aus und versicherte, man werde den Absturz gründlich untersuchen. Auch die Ukraine versprach Aufklärung. Nun ist es definitiv. Nicolas Sarkozy, der ehemalige Präsident Frankreichs, muss sich wegen des Verdachts auf Korruption vor Gericht verantworten. Das melden französische Medien. Der Prozess soll im Oktober in Paris stattfinden. Sarkozy ist damit seit Mitte der 50er Jahre der erste ehemalige Präsident Frankreichs, der wegen Bestechung vor Gericht muss. Dem 64-jährigen Sarkozy wird vorgeworfen, er habe 2014 versucht, über seinen Anwalt an geheime Informationen des Kassationsgerichts zu gelangen. Von 2007 bis 2012 war Sarkozy Präsident Frankreichs. Der frühere Automanager Carlos Ghosn hat sich erstmals nach seiner Flucht aus Japan geäußert. Ghosn sagte in der libanesischen Hauptstadt Beirut vor Journalisten, ihm sei keine andere Wahl geblieben, als zu flüchten. Er sei Opfer eines politisch gesteuerten und unrechtmäßigen Verfahrens geworden. Die Beschuldigungen gegen ihn wies Ghosn erneut zurück. Der frühere Chef des Renault-Nissan-Konzerns steht in Japan wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung unter Anklage. An Silvester entkam er aus dem Hausarrest in Japan und floh nach Libanon. Er besitzt unter anderem die libanesische Staatsbürgerschaft. Wie ihm die Flucht gelang, wollte er nicht sagen.
Weltweit ist bei großen Unternehmen jeder 20. Führungsposten durch eine Frau besetzt.
In der Schweiz beschäftigt nur eines der 50 grössten Unternehmen eine Frau als Chefin. Das zeigt eine Untersuchung des Personalvermittlers Heidrick & Struggles in 16 Ländern. Am höchsten ist die Frauenvertretung an der Unternehmensspitze, demnach in Norwegen mit 16%, am tiefsten in China, Deutschland und der Schweiz. Das Medienunternehmen Ringier, das unter anderem die Zeitung Blick herausgibt, tritt wieder dem Verlegerverband VSM bei. Dies sagte VSM-Präsident Pietro Supino an einer Tagung in Zürich. Ringier-Konzernchef Mark Walder begründete die Rückkehr, seine Firma wolle im schwierigen Umfeld wieder mit den anderen Verlegern zusammenspannen. So bündle man Kräfte, um im Werbemarkt insbesondere gegen große internationale Technologieunternehmen wie Google und Facebook anzukommen. Im August 2015 hatte Ringier den Verlegerverband aus Unstimmigkeiten verlassen. Der VSM hatte eine Werbeallianz aus Swisscom, der SEG und Ringier kritisiert und faktisch ein Werbeverbot für die SEG gefordert. Die SEG zog sich später aus der Werbeallianz zurück. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, schließt bei 10.652 Punkten, minus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,8%. Der Euro wird zu 1,0816 gehandelt, der Dollar zu 97,26.
Und jetzt zum Wetter, Annik Wangler.
Morgen scheint trotz hohen Wolkenfeldern die Sonne. Im Mittelland liegt zunächst gebietsweise Nebel, der sich tagsüber teilweise auflöst. Die Temperatur steigt außerhalb des Nebels auf 8 bis 13 Grad.
Der Kauf von neuen Kampfjets soll vors Volk. SP, Grüne, XOA und Friedensorganisationen haben heute das Referendum lanciert gegen den 6 Milliarden Kredit. Die Bevölkerung stimmt nämlich nur über das Geld ab, nicht über den Flugzeugtyp. Der Bundesrat will so eine Debatte über die verschiedenen Flugzeuge verhindern. Bei der verlorenen Gripenabstimmung hatte die Typenfrage die Kampfjet-Befürworter gespalten. Die Wahl des Flugzeuges sei eine rein technische Frage, die von Experten des Verteidigungsdepartements beurteilt werden solle, argumentiert der Bundesrat. Dabei geht es auch um die Entscheidung, ob die Schweiz europäische oder US-amerikanische Militärtechnologie kaufen soll. Und diese Frage ist sehr wohl politisch, Priscilla Imboden berichtet.
4 Kampfflugzeuge werden momentan von der Schweiz evaluiert. 2 aus US-amerikanischen Waffenschmieden, nämlich der FA-18 Super Hornet sowie der F-35. Und 2 aus Europa, der französische Rafale und der Eurofighter, an dem Deutschland, England, Italien und Spanien beteiligt sind. Falls alle oder mehrere Modelle die Anforderungen erfüllen, wird die Schweiz vor der Wahl stehen, ob sie sich sicherheitstechnisch von Europa oder den USA abhängig machen will. Das sei eine entscheidende Frage, sagt einer, der sich lange mit außenpolitischen Fragen befasst hat, der frühere Botschafter Marcel Stutz.
Hier sprechen wir davon, dass wir uns außenpolitisch zum Beispiel während 30 Jahren an ein Land binden oder an einen Block binden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bürger zulassen wird, dass diese Diskussion nicht stattfindet.
Stutz war in Australien, Afrika und Kuba stationiert und zuletzt im Außendepartement für Afrika und den Nahen Osten zuständig. Die außenpolitische Dimension komme bereits im Bericht des Verteidigungsdepartements VBS zum neuen Kampfflugzeug zu kurz, findet er.
Die ganze außenpolitische Diskussion wird darin überhaupt nicht erwähnt. Oder auf 2-3 Seiten gibt es strategische Überlegungen, mit wem wollen wir eigentlich etwas machen und wo wird in einem zukünftigen, möglich, hoffentlich nie stattfindenden Konflikt, wo sind dann unsere Partner? Ich finde das ein Mangel an diesem Bericht.
Der pensionierte Botschafter hat eine klare Meinung, wenn es um die Frage US- oder europäische Technologie geht.
Wenn das Szenario ist, dass es ein europäischer Konflikt wäre, von dem wir sprechen, dann hätte ich ein großes Interesse daran, Kriegsgerät zu besitzen, das meine Nachbarn auch besitzen.
Ähnlich sieht das SP-Sicherheitspolitikerin Priska Seiler-Graf. Sie weist noch auf einen weiteren Punkt hin, nämlich darauf, wer die Daten der Kriegsflugzeuge kontrolliere.
Bei den amerikanischen Typen, insbesondere beim F-35, sind wir völlig abhängig von den USA in der Informatik. Das Data-Link-System, das können wir nicht selber beeinflussen, das kann nur die USA. Das ist eine Abhängigkeit, die ich ehrlich gesagt nicht will.
Während die USA die Daten ihrer Kampfjets weitgehend bei sich behielten, sei das bei europäischen Ländern weniger stark der Fall, sagt Seiler-Graf. Das sei ein wichtiger Punkt, wenn die Schweiz sicherheitspolitisch möglichst unabhängig bleiben wolle. Zu diesen Fragen sagt das VBS, die aktuelle Evaluation berücksichtige alleine technische Aspekte. Dazu gehörten auch die Frage technologischer Abhängigkeiten. Politische Fragen seien Sache des Bundesrates, der auch außenwirtschafts- oder europapolitische Aspekte einbeziehen könne. Neu ist dabei allerdings, das VBS sowie der Bundesrat sollen diese politischen Überlegungen alleine anstellen und den Typenentscheid erst nach der Abstimmung treffen. Beim geplanten Gripenkauf vor 6 Jahren wurde der Beschaffungsprozess hingegen von einer Subkommission des Parlaments begleitet. Präsident dieser Kommission war SVP-Nationalrat und Sicherheitspolitiker Thomas Hurter.
Damals war die Idee, dass bereits die politischen Fragen in einem frühen Stadium in die ganze Diskussion kommen. Und damals konnten wir zum Beispiel in der Subkommission erreichen, dass die entsprechenden Verträge der Anbieter auch entsprechend gut ausgearbeitet worden sind.
auch wenn die Mitarbeit des Parlaments damals hilfreich gewesen sei, heute sei sie nicht mehr nötig, beteuert Hurter. Es gelte, die Erneuerung der Luftabwehr zu sichern und ob mit Technologie aus den USA oder Europa, da wolle er sich momentan nicht festlegen.
Also ich möchte mich in dieser Phase nicht für die eine oder andere Technologie aussprechen, weil beide Regionen erfüllen die entsprechenden Anforderungen.
Verschiedene andere bürgerliche Sicherheitspolitiker verzichten darauf, sich öffentlich zu dieser Frage zu äußern. Sie folgen allesamt der Strategie des VBS, bis zur Abstimmung keine Typusdebatte zu führen. Damit wollen sie verhindern, dass das Kampfjet-Befürworterlager gespalten wird, wie es das letzte Mal geschah, als der Kauf des Gripen-Kampfjets an der Urne scheiterte.
Sie hören Echo der Zeit auf Radio SRF und so geht es bei uns weiter. Der erste Besuch der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht Großbritannien mit einer klaren Botschaft. Tschechinnen und Tschechen in der Schuldenfalle, ein Teufelskreis mit großen Auswirkungen. Und Lesen ab Bildschirm, schwierig fürs Gehirn, sagt der Hirnforscher. Wie geht die Medienbranche damit um? Antworten im Echo der Zeit. Turkstream, das ist eine Pipeline, die Gas aus Russland über das Schwarze Meer in die Türkei führt. Heute haben Russlands Präsident Putin und Türkeis Präsident Erdogan diese feierlich eingeweiht. Mit dieser Pipeline wird die Türkei zu einem Transitland für russisches Gas, denn dieses soll via Türkei auch weiter nach Europa gelangen. Im Süden Turkstream, im Norden Nord Stream 2, nach wie vor werden Milliarden in den Bau von Pipelines investiert. Gleichzeitig verlangt das Pariser Klimaabkommen, dass der CO2-Ausstoß drastisch reduziert wird, dass die Staaten also wegkommen vom Verbrauch fossiler Energien wie Gas. Wie passt das zusammen? Dies fragte ich Claudia Kempfert. Sie ist Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Es passt eben nicht sehr gut zusammen, denn im Zuge des Klimaschutzes und der Energiewende werden wir weniger fossile Energie in der Zukunft benötigen. Wir werden ja mehr tun, um Energie einzusparen. Wir stellen um auf erneuerbare Energien und Gas ist vergleichsweise teuer. Und derartige Pipelines rechnen sich nur über sehr lange Zeiträume, 4 bis 6 Jahrzehnte. Und in diesem Zeitraum wissen wir, dass der Erdgasbedarf tendenziell abnehmen wird. Zudem ist ja auch Europa felsenfest davon überzeugt, dass man mehr aus anderen Quellen Gas bezieht, also die Gasbezüge diversifiziert. Und da macht es wenig Sinn, eben auf solche sehr teuren, langfristigen Pipeline-Projekte heute noch zu setzen.
Diese Projekte sind sehr teuer, dennoch Investoren sind da und die würden ja wohl kaum investieren, wenn sie nicht an eine Rendite glauben würden.
Es sind sehr kurzfristige Renditen, die häufig hier im Blick sind und wir sehen es in vielen anderen Bereichen, dass die Risiken der fossilen Energie bisher unzureichend eingepreist wurden. In Deutschland haben wir die Stranded Assets, also die Fehlinvestitionen in Kohlekraftwerke. Auch da hieß es immer, wir haben Investoren und es lohnt sich, aber im Zuge des Klimaschutzes ist lange bekannt, dass sich eben weder fossile Kraftwerke noch eben solche Pipelines dauerhaft lohnen. Und da unterliegen Investoren tatsächlich einer Fehleinschätzung, denn wenn tatsächlich die Pariser Klimaziele umgesetzt werden, wird der Anteil der erneuerbaren Energien sprunghaft ansteigen und damit der Bedarf nach Erdgas eher zurückgehen. Insofern werden dann diese Investitionen zu Stranded Investment, zu Fehlinvestitionen, gestrandete Investitionen und da hofft man höchstwahrscheinlich dann darauf, dass erstmal die Gaspreise steigen und man sich das darüber wiederholt, das Geld, oder die Staaten einspringen und den Unternehmen helfen.
Sie sagen es, wenn die Klimaziele umgesetzt werden. Und was, wenn nicht?
Die Diskussion um die Pariser Klimaziele gehen ja im vollen Gange. Das heißt, immer mehr Länder, auch in Europa jetzt mit dem Green Deal, setzen darauf, die Emissionen deutlich zu senken. Und davon wird man schwer sich wieder komplett abkehren. Zudem ist es so, dass die erneuerbaren Energien immer billiger werden. Und da gibt es sogenannte Tipping Points. Das heißt, der Punkt, an dem die erneuerbaren Energien unschlagbar billig werden und konkurrenzfähig ist, steht kurz bevor. Und Gas, fossiles Erdgas ist relativ teuer und konkurriert schon heute mit erneuerbaren Energien, die preiswerter sind als fossiles Erdgas. Und dadurch, dass man im Gebäudebereich immer mehr tun wird, um mehr einzusparen, also wegzugehen von fossiler Energie, und man im Mobilitätssektor einen Schwenk sehen wird hin zu mehr Elektromobilität inklusive Schienenverkehr und nachhaltiger Verkehrswende, wird der Bedarf an fossilem Erdgas tendenziell zurückgehen.
Gas ist ja aber immerhin sauberer als Kohle und kann in einer Übergangszeit für die Stromerzeugung eingesetzt werden. Also bis quasi alles durch klimaneutrale Energie ersetzt werden kann. Also das schnelle Ende des Gasverbrauchs steht wohl nicht unmittelbar bevor.
Also ein schnelles Ende des Gasverbrauchs, davon redet ja auch keiner. Hier geht es ja um zusätzliche Pipelines, zusätzlich zu der ganzen Infrastruktur, die wir schon haben. Wir sind in Europa sehr gut ausgestattet mit Pipelines. Wir sind sehr gut ausgestattet mit einer Erdgasinfrastruktur inklusive Flüssiggasterminals, wo viele europäische Länder im Moment drauf setzen, um sich eben auch unabhängiger zu machen von russischen Gaslieferungen, flexibel agieren zu können. Und all das spricht dafür, dass wir keine langfristigen Pipelines mehr benötigen, also zumindest nicht in dem Umfang, wie es jetzt geplant ist. Und insofern wird tatsächlich fossiles Erdgas auch noch in der Zukunft, in den nächsten Jahrzehnten eine Rolle spielen, aber eine abnehmende und die existierende Infrastruktur reicht vollständig aus, um diesen Bedarf zu decken.
Wenn Sie also sagen, dass sich der Bau von Pipelines nicht rentiert und dass neue Pipelines eigentlich auch gar nicht benötigt werden, warum werden sie dann gebaut? Geht es also nur um geopolitische Machtansprüche?
Es geht auch um geopolitische Machtansprüche. Bei der jetzigen Pipeline Turkish Stream, gerade zwischen Russland und der Türkei, spielt das eine übergeordnete Rolle, um eben auch geostrategische Allianzen zu bilden, um sich da in diesem Machtpoker mit einzubringen. Gas wird mehr und mehr zur politischen Waffe. Das sieht man leider immer öfter und davon sollte man sich unabhängig machen, indem man mehr und mehr auf eine Energiewende setzt, um sich diesen Streitigkeiten auch zu entziehen.
Claudia Kempfert, sie ist Leiterin der Energieabteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, einem der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute ihren Antrittsbesuch in London gemacht, 3 Wochen bevor das Vereinigte Königreich formell aus der Europäischen Union austritt. Bevor sie und ihr Chefunterhändler Michel Barnier den britischen Premier Johnson trafen, hielt von der Leyen einen Grundsatzvortrag an der London School of Economics. Martin Aliot hat zugehört.
Als 20-Jährige hatte Ursula von der Leyen 1 Jahr an der London School of Economics studiert.
I truly fell in love with this city and this country.
Sie habe sich hoffnungslos in London und Großbritannien verliebt. Die Kommissionspräsidentin lobte die Briten als eigenwillig, offen, großzügig, stolz, patriotisch, freundlich, traditionsbewusst und widersprüchlich.
Full of traditions, full of contradictions too.
Der Austrittsbeschluss sei eine bittere Pille gewesen, gab sie zu, müsse aber mit Bedauern respektiert werden. Nicht ohne Ironie pries von der Leyen die britische Meinungsführerschaft bei der Einführung des Binnenmarktes und dem Vollzug der Osterweiterung. Dann wandte sie ihren Blick nach vorne auf das künftige definitive Verhältnis zu den Briten als Drittstaat.
We will go as far as we can, but the truth is that our partnership cannot and will not be the same as before.
Brüssel werde so weit wie möglich gehen, aber das Verhältnis werde sich ändern. Ihre eigenen Eckpunkte sind glasklar.
We will work for solutions that uphold the integrity of the European Union, its single market and its customs union. There can be no compromise on that.
Die EU werde ihre eigene Integrität und jene ihres Binnenmarktes und ihrer Zollunion bewahren. Da gebe es keine Kompromisse. Konkret bedeutet dies Folgendes.
Without the free movement of people, you cannot have the free movement of capital, goods and services.
Ohne Personenfreizügigkeit gäbe es keinen freien Austausch von Kapital, Waren und Dienstleistungen. Ohne gemeinsame Regeln über die Umwelt, Arbeiterrechte, Steuern und staatliche Beihilfen gäbe es keinen freien Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt. Ein ehrgeiziger, umfassender Handelsvertrag sei möglich, aber unter bestimmten Bedingungen.
Zero quota, zero tariffs, zero dumping means level playing field. Whatever is diverging from a level playing field, of course, decreases the uncomplicated access to the single market.
Keine Zölle, keine Quoten und kein unlauterer Wettbewerb. Das erfordere diese gleichen Regeln. Wenn die Briten davon abweichen wollten, was die Regierung Johnson beabsichtigt, dann verringere sich ihr Marktzugang. Der wirtschaftliche Austausch ist dabei nur ein Thema unter vielen. Von der Leyen nannte die Sicherheitszusammenarbeit, den Datenaustausch, Fischerei, den Finanzplatz und die Forschung.
It is basically impossible to negotiate all of what I've been mentioning. Therefore we will have to prioritize.
Es sei schlicht unmöglich, alle diese Bereiche abschließend zu vereinbaren, solange die britische Regierung am Endtermin vom 31. Dezember festhalte. Deshalb müssten Prioritäten gesetzt werden, welche Bereiche ohne vertragliche Einigung am meisten Schaden nehmen. Besser aber wäre es, vor dem 1. Juli nochmals über eine Verlängerung der Übergangszeit zu reden. Ursula von der Leyen's Botschaft war unmissverständlich. Der Brexit mag am 31. Januar formell vollzogen werden, aber die Knochenarbeit beginnt anschließend.
Rund jede zehnte erwachsene Tschechin, jeder zehnte Tscheche hat ein Betreibungsverfahren am Hals. Vielen wird der Lohn gepfändet, viele haben keine Chance, je wieder aus den Schulden herauszukommen. Das führt zu persönlichen Dramen und schadet der Wirtschaft und dem Vertrauen in die Demokratie. Aus Prag, Osteuropa-Korrespondent Roman Fielinger.
Tomáš Koloc ist noch Student, als ihm passiert, was jedem mal passieren kann. Er vergisst, ein Trambillett zu lösen, wird erwischt, bekommt eine Buße. 800 Kronen, gut 30 Franken zahlt er. Aber er übersieht, dass die Verkehrsbetriebe auch noch knapp 200 Kronen für ihre Umtriebe verlangen. 10 Jahre lang hat dieser Lapsus keine Folgen. Doch dann war eines Tages mein Lohnkonto gesperrt und ich wurde aufgefordert, 6000 Kronen zu zahlen, 30 Mal mehr, als ich den Verkehrsbetrieben noch schuldete. Würde ich das nicht innerhalb eines Monats tun, werde die Schuld auf das 50-fache ansteigen. Koloc, inzwischen Journalist und Sozialarbeiter, leiht sich Geld von Freunden. Er fährt gut 3 Stunden durch halb Tschechien, legt dem Schuldeneintreiber das Geld auf den Tisch und verlangt eine Quittung. Die Antwort: Das geht nicht. Wir werden Ihnen die Bestätigung innerhalb eines Monats zukommen lassen. Aber dann hätte ich denen schon 10.000 Kronen geschuldet, sagt Koloc. Ich sagte dann zum Schuldeneintreiber: Hören Sie, ich bin Journalist. Ich habe unser Gespräch aufgezeichnet. 5 Minuten später hatte ich die Quittung. Abgesehen von diesem raschen und glimpflichen Ende sei das eine typisch tschechische Schuldengeschichte, sagt Radek Habel. Der Ökonom führt in Prag eine Non-Profit-Organisation, die Menschen Wege aus der Schuldenfalle aufzeigt. Vielen wird wegen ihrer Schulden der Lohn gepfändet. Und oft ist das der Anfang einer Schuldenspirale. Plötzlich können sie andere Rechnungen nicht mehr zahlen, sagt Habel. Die Miete zum Beispiel oder die Stromrechnung. Das ist der Grund, wieso Leute, die in Tschechien betrieben werden, im Schnitt 5 oder 6 Betreibungsverfahren am Hals haben und damit 5 bis 6 verschiedene Schuldeneintreiber oft verteilt über das ganze Land. Im Gegensatz zur Schweiz sind die Schuldeneintreiber in Tschechien keine Betreibungsbeamte, sondern private Unternehmen. Unternehmen, die sich gegenseitig mit Härte überbieten. Unternehmen, die alle den Arbeitgeber des Schuldners bestürmen. Unternehmen, die alle versuchen, für ihren Kunden möglichst viel herauszuholen.
It means that you go on the edge of the law or behind to get the competition advantage.
Als Schuldeneintreiber gehst du an den Rand des gesetzlich Erlaubten oder darüber hinaus, sagt Habel. So verschaffst du dir einen Wettbewerbsvorteil. In Tschechien hat sich das lange besonders gelohnt, weil bis vor kurzem die Gebühren in so einem Betreibungsverfahren nicht festgelegt waren. Gab es viel zu holen.
There was the original amount, then the penalties, then the lawyer's fees, then the bail fees.
Zum ursprünglich geschuldeten Betrag kamen die Anwaltsgebühren und die Gebühren des Schuldeneintreibers. Aus einer Schuld von 1.000 Kronen wurden 20.000 Kronen oder mehr, sagt der Schuldenexperte. Inzwischen hat das tschechische Parlament diesen Wildwuchs etwas zurückgestutzt. Die Gebühren zum Beispiel sind inzwischen geregelt. Aber für viele der gut 800.000 Tschechinnen und Tschechen, die bereits betrieben werden, ist es nach wie vor praktisch unmöglich, aus der Schuldenfalle herauszukommen. Und so, sagt Daniel Prokop, Soziologe an der Prager Karls-Universität, werde die tschechische Privatschuldenkrise dem Land noch jahrzehntelang schaden.
It's destroying some Czech regions. In some regions it's 20-25% of people who are under these debt enforcements.
Die Privatschuldenkrise zerstört gewisse tschechische Regionen. In einigen Gegenden werden die Gehälter von 20-25% der Bevölkerung gepfändet. Viele dieser Leute arbeiten schwarz. Dem Staat entgehen so Steuern und Sozialbeträge. Und Unternehmen, die sich ans Gesetz halten wollen, finden kaum mehr Leute.
Because nobody wants to work officially. Everybody wants to work for some minimal wage and get money on somewhere sideways, you know, in the pocket. And of course, these regions cannot prosper.
Eine offizielle Anstellung wollen dort die wenigsten, weil ihnen wegen der Schulden sowieso ein großer Teil des Lohns abgezogen würde. Die wollen alle den Minimallohn und den Rest schwarz auf die Hand. Natürlich kommen diese Regionen wirtschaftlich nicht voran. Aber die tschechische Privatschuldenkrise schade nicht nur der Wirtschaft, sagt der Soziologe. Sie schade auch der Demokratie.
And we found out that the experience with the debt enforcement and with this system in Czech Republic is connected to lower trust in democracy.
Wir haben herausgefunden, dass Leute, die betrieben werden, weniger Vertrauen in die Demokratie und die Justiz haben. Das neue Schuldengesetz des tschechischen Parlaments hält Prokop für einen guten Schritt. Aber letztlich müsse sich sein Land viel grundsätzlicher überlegen, wie es mit Leuten umgehe, die abgehängt werden.
We don't talk about some negative effects of keeping somebody out of the system.
Wir fragen uns nicht, wie sehr es der Gesellschaft schadet, wenn Leute völlig an den Rand gedrängt werden. Das ist in vielen ehemals kommunistischen Ländern so. Aber in Tschechien sei diese soziale Härte wohl besonders stark.
Roman Villinger im Echo der Zeit. Und hier geht es weiter mit dem Wunsch von Bauern, ihre Tiere bis zum Tod auf dem Hof zu halten und den Mühen des Gehirns beim Bildschirmlesen. Jeden Tag werden in der Schweiz gut 2000 Rinder, Kühe oder Kälber geschlachtet. Das Vieh wird dafür lebend in einen zentralen Schlachthof transportiert, mit einem Bolzenschuss betäubt, entblutet und ausgenommen. Tierschützer kritisieren, der letzte Tag im Leben eines Nutztiers sei jeweils mit großer Angst und Stress verbunden. Deshalb wollen gewisse Bauern ihre Tiere auf ihrem eigenen Hof schlachten, auf der Weide in deren gewohnten Umgebung. Nur diese sogenannte Hof- und Weidetötung ist bis jetzt verboten. Das soll sich nun ändern. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Er wolle das Töten nicht an den Schlachthof delegieren, sagt Nils Müller, während er am Gatter mit den Angusrindern auf seinem Bauernhof im zürcherischen Forch lehnt. Seine Rinder kämen bei ihm auf die Welt und sie sollten auch bei ihm sterben. Der Biobauer greift deshalb seit 6 Jahren selbst zum Gewehr, wenn die Zeit zum Schlachten gekommen ist. Dann steigt er jeweils auf seinen Hochsitz neben der Rinderkoppel und tötet das Rind mit einem gezielten Kopfschuss. Leicht falle ihm das nie, erzählt Müller.
Wenn ich jetzt sehe, es ist die Floria oder es ist der Ursli und der schaut mich an und ich schieße ihm frontal in den Kopf, ist das emotional ein tragischer Akt. Ich habe eine unruhige Nacht davor.
Aber gleichzeitig sei es auch ein schöner Moment, weil das Tier bis zur letzten Sekunde in der Herde stehe und sich wohlfühle.
Der konnte noch ein bisschen Gras fressen am Rand der Weidekoppel, also bis zum letzten Bissen. Ahnt er nichts, was mit ihm geschehen wird. Er fällt tot um, die Seele steigt auf und so sieht ein würdevoller Tod für meine Nutztiere aus.
Nils Müller ist einer von nur 6 Bauern in der Schweiz, die derzeit ihre Tiere statt im Schlachthof daheim töten dürfen. Sie haben dafür eine Spezialbewilligung der Veterinärbehörden ihrer Kantone. Denn in der eidgenössischen Verordnung über das Schlachten und die Fleischkontrolle ist eigentlich vorgeschrieben, dass Nutztiere im Schlachthof getötet werden müssen. Bis jetzt. Denn nun reagiert der Bund auf entsprechende politische Vorstöße, wie Marc Stauber vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sagt.
Wir sind aktuell daran, einen Vorschlag auszuarbeiten, dass diese Form der Schlachtung zukünftig möglich ist. Voraussichtlich wird die Verordnung im Mai, Juni 2020 in Kraft treten.
Stimmt der Bundesrat der Änderung zu, sind künftig 2 Tötungsarten außerhalb des Schlachthofs erlaubt. Der Weideschuss, wie Nils Müller anwendet, und die Betäubung mittels Bolzenschuss, während das Tier zum Beispiel in einem Gatter fixiert ist. Ein Amtstierarzt muss dabei sein, um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu kontrollieren. Und ein Metzger, der mit zwei gezielten Schnitten dafür sorgt, dass das Tier 60 Sekunden nach dem Betäubungsschuss ausgeblutet ist. Danach bleibt eine Dreiviertelstunde Zeit, um das tote Tier in ein Schlachthaus zu bringen. Aus Hygienegründen darf es nicht auf dem Bauernhof ausgeweidet werden. Darauf hat der Schweizerische Fleischfachverband gepocht. Denn es dürfe nicht sein, dass bei der Weideschlachtung die Vorschriften lockerer seien als im Schlachthof, sagt Verbandsdirektor Rudi Hadorn.
Auf einer Weide, wenn das schmutzig nass ist, ist das wahrscheinlich nicht ganz ideal. Für den gewerblichen Metzger bestehen zusätzliche Auflagen, wenn es um Hygienemaßnahmen geht. Und es geht uns einfach ganz klar darum, dass gleich lange Spiesse bestehen zwischen der Hof- und Weidetötung und dem gewerblichen Metzger. Und dann können wir durchaus damit leben.
Auch Cesare Schara vom Schweizerischen Tierschutz hat grundsätzlich nichts gegen die generelle Einführung der Hof- und Weidetötung.
Also wenn man Transporte in einen Schlachthof vermeiden kann, dann ist das grundsätzlich eigentlich immer eine gute Sache.
Er bevorzuge allerdings die Tötung durch den Bolzenschuss, sagt Schara. Der Abschuss auf der Weide mit dem Jagdgewehr sollte nur die Ausnahme sein, wegen der Gefahr von Fehlschüssen.
Der Weideschuss ist viel, viel schwieriger, wie das Töten eines Tieres in einem Ort, wo es fixiert werden kann. Da kann sehr, sehr vieles schiefgehen. Und dann ist es dann wirklich ganz, ganz übel für das Tier. Also da braucht es wirklich sehr viel Konzentration und Können. Und da habe ich natürlich schon meine Bedenken, je nachdem, wer das macht.
Das zuständige Bundesamt verweist darauf, dass für die Weidetötung ein Jagdpatent vorgeschrieben ist. Und Bauer Nils Müller betont, in den letzten 6 Jahren habe es bei ihm noch keinen einzigen Fehlschuss gegeben. Müller freut sich, dass die Hof- und Weidetötung in der Schweiz bald für alle interessierten Bauernbetriebe möglich sein soll. Hochwertiges Fleisch, das nicht aus Massenproduktion stamme, werde zwar vorerst ein Nischenprodukt sein, aber...
Das könnte ein Metzger-Revival werden, wo man wieder die ganzen Tiere verwertet, wo man die Kutteln putzt, wo man Därme abnimmt, wo man Würste und Salami in handwerklicher Manier macht, bin ich davon überzeugt, dass junge Menschen wieder diesen Beruf lernen, weil Metzger ist eigentlich ganz ein nobler Beruf.
Nach Aussagen von Bauer Müller interessieren sich bereits gegen 80 Bauernbetriebe in der Schweiz dafür, dereinst auf Hof- und Weidetötung umzusteigen, damit ihre Tiere dort sterben können, wo sie ihr ganzes Leben verbracht haben.
Christoph Brunne. In der Zeitungsbranche spricht alles von der Digitalisierung und immer mehr Leute lesen die Zeitung auf dem Bildschirm, online. Jetzt aber sagt ein deutscher Hirnforscher, dass das Lesen auf Papier besser funktioniere, dass wir gedruckte Texte besser verstehen würden. Was nun? Medienredaktor Raphael von Matt berichtet von der Jahrestagung der Schweizer Verleger.
Früher, da setzte man sich an den Frühstückstisch, trank einen Kaffee und las dazu die Zeitung. Heute werden Zeitungen überall gelesen, oft auf dem Smartphone oder Tablet. Die meisten Verlage sagen, egal, Hauptsache unsere Inhalte werden gelesen. Doch für den Prozess des Lesens und vor allem des Verstehens spielt es eine Rolle, auf welchem Medium wir einen Text lesen. Das sagt der Psychologe und Hirnforscher Hans-Georg Häusel. Er untersucht seit Jahren, wie verschiedene Medien auf das menschliche Gehirn wirken.
Wenn man den Menschen eine Zeitung oder Zeitschrift in die Hand gibt, entschleunigt das Gehirn. Wir nennen das den sogenannten Flanier- oder Relax-Mode. Wenn Sie den Menschen aber ein Tablet in die Hand geben, möchte das Gehirn sofort Belohnung haben. Deswegen ist das Gehirn im sogenannten Ziel- und Play-Mode. Es möchte gleich spielen, also in einer ganz anderen Erregung.
Durch das Tablet, also durch den Bildschirm, wird das Hirn zu sehr erregt. Es begehrt ständig Neues. Ganz anders beim Lesen auf Papier, das entspannt und entschleunigt. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Leserinnen und Leser den gedruckten Text intensiver wahrnehmen. Beim Lesen am Bildschirm werde man dagegen ständig abgelenkt, etwa durch Werbung oder durch das Scrollen. Dies störe die Konzentration und lenke vom Text ab.
Während Sie beim Buch oder bei der Zeitschrift immer im Text drinbleiben, deswegen lernen Sie im Prinzip komplexe Dinge, differenzierte Dinge in einem Buch, in einer Zeitschrift besser, als Sie das auf einem Tablet oder auf einem Handy machen.
Deshalb eignet sich die gedruckte Zeitung besonders für lange erklärende oder analysierende Artikel. Die ganze Diskussion hat für Hans-Georg Häusel auch eine politische Dimension. Schließlich hätten die Medien eine wichtige Funktion für die politische Bildung der Bürgerinnen und Bürger. Die digitalen Kanäle förderten aber eine Oberflächlichkeit in der politischen Diskussion. Wer nur online lese, vertiefe sich zu wenig in komplizierte Themen.
Diese Zusammenhänge kriegen sie nicht mit. Sie haben aber trotzdem das Gefühl, sie wüssten alles und halten sich ja selber für kompetent. Aber sie sind sehr anfällig für ganz einfache emotionale Parolen, für einfache politische Bilder, weil sie glauben, so ist die Welt. Aber die Welt ist natürlich komplizierter, aber das kriegen sie in der digitalen Welt leider so nicht mit.
Doch trotz Häusels Plädoyer fürs Lesen auf Papier, die Tendenz der Mediennutzung geht seit Jahren in die umgekehrte Richtung. Die Leute konsumieren Medien immer stärker online und mobil. Und auch die Bemühungen der Medienhäuser gehen dahin, mehr Online-Werbung zu gewinnen, um die Verluste bei den gedruckten Ausgaben zu kompensieren. Und diese Entwicklung lasse sich auch nicht mehr umkehren, sagt stellvertretend Marco Boselli. Er ist bei Tamedia für die Bezahlzeitungen wie den Tagesanzeiger oder die Berner Zeitung verantwortlich. Boselli denkt besonders an die jüngere Generation, die bereits ohne Printprodukte aufgewachsen ist.
Genau auf dieses neue Zielpublikum, auf dieses digitale Zielpublikum gilt es sich primär zu konzentrieren, ohne aber die Produktion von Print zu vernachlässigen.
Die Medienhäuser werden also weiterhin Zeitungen drucken, aber ihr Fokus gilt immer mehr den digitalen Kanälen. Doch auch die Printprodukte hätten eine Zukunft. Davon ist Andreas Häuptli überzeugt, der Geschäftsführer des Verlegerverbands. Er sieht auch künftig ein Nebeneinander der beiden Kanäle.
Digital hat eine andere, auch eine schnellere Funktion. Die News-Schiene läuft über digital. Die Vertiefung kann und wird auch in Zukunft, da sind wir überzeugt, über andere Träger wie eben das Papier laufen.
Mit den Erkenntnissen der Hirnforschung im Hinterkopf werden sich vielleicht einige Leserinnen und Leser überlegen, ob sie die nächste Zeitung gedruckt oder digital lesen wollen.
Raphael von Matt, das war's vom Echo der Zeit. Uns kann man auch online hören. Als Podcast auf der App Play SRF oder auf der Audioplattform unter srf.ch/audio. Verantwortlich für diese Sendung war Damian Rast, für die Nachrichten Yvonne Lambricke, am Mikrofon Simon Hullige.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.